Aber wenn mich persönlich jemand fragt, sag mal, ich habe Probleme mit meinem Leben, aber mit dir weiß ich, kann man reden. Ich kann mich aus meiner Klasse, kann ich mich erinnern, die Leute, die mir es besonders schwer gemacht haben, das waren diejenigen, die das offensichtlich innerlich nicht losgelassen hat. Da glaubt der und der ist, ihr habt ja nachher Zeugnisse, einige von euch haben ja Einsen auf den Zeugnissen, du bist ja sonst so ein intelligenter Kerl und jetzt fängst du mit sowas an. Das muss mal bescheuert sein, sowas zu glauben. Wie kommst du dazu? Dazu zu stehen und dazu zu stehen, zu sagen, okay, ist mir ganz egal, wie du jetzt über mich denkst, ich stehe zu meinem Glauben, ich habe mit Jesus Erfahrung gemacht. Das sagt man im vertrauten Kreis. Das muss man lernen, das muss man einüben, das geht uns als Erwachsene ganz genauso, dazu zu stehen, sich lächerlich zu machen. Und dennoch etwas, was wir einüben sollen und dürfen. Christos Kyrios, die ersten Christen haben diesen Bekenntnis von sich gegeben. Die Römer haben es ein wenig falsch verstanden. Christus ist der Herr, Christus ist der König. Also sind Christen diejenigen, die den Kaiser in Rom stürzen wollen. Christen waren damit zum Politikum geworden. Das Wort im Griechischen Zeuge sein oder bekennen, Martyrein, hieß für die ersten Christen 300 Jahre lang, es kann deinen Kopf kosten, es kann dich vor die Löwen bringen. Willst du das? Martyrein, natürlich möchte man nicht vor die Löwen, aber zu Jesus zu stehen. Wenn Jesus sagt im Matthäus-Evangelium Kapitel 10, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater, dann ist das eine Aufgabe, die wir haben, zu Jesus zu stehen, ihn zu bekennen. Aber das können wir natürlich nur, wenn wir ihn kennengelernt haben. Und ich finde es super von euch beiden, dass ihr den Mut hattet zu sagen, da und da und an dieser Stelle und an jener Stelle habe ich meine ersten Erfahrungen mit Jesus, mit Gebet, mit Bibellesen, ich spüre, dass er da ist, gemacht. Gott hat keine Enkel, sondern nur Kinder. Der Glaube an Jesus ist immer eine direkte Sache. Das kann man nicht vererben. Man kann nicht sagen, mein Papa war Pastor oder mein Großvater war auch mal Pastor oder mein Nachbar oder so irgendwas. Das geht nicht. Und das müssen wir wissen. Wir können das nicht vererben, wir können das nicht irgendwo genetisch weitergeben. Kennen. Wenn ich etwas bekennen soll, muss ich wissen, um was es geht. Und dann muss ich wissen, ob sich's lohnt. Bekennen, kennen heißt auch, dass man Missverständnissen entgegentreten kann. Christen sind keine Leute, die den Kaiser in Rom oder den Bundeskanzler in Berlin oder was auch immer stürzen wollen. Das ist Missverständnis. Aber auf der anderen Seite, da wo Christen Gesellschaft prägen, wo die Gnade Gottes, wo die Barmherzigkeit Jesu Christi Gesellschaft prägt, wo wir zu unserem Glauben stehen, da kann es schon mal sein, dass wir etwa im Strafgesetzbuch fragen, muss man einem Dieb die Hand abhacken? Oder müsste man nicht von der Gnade Jesu her fragen, gibt es nicht Strafen, die unter das Jugendgesetz fallen? Oder wo man Strafen zur Bewährung aussetzen kann, ihm nochmal eine Chance geben kann, nicht gleich die Hand abhacken oder so. Christlicher Glaube prägt Gesellschaft. Und da, wo wir zu unserem Glauben nicht mehr stehen, wird Gesellschaft anders geprägt. Das müssen wir wissen. Bekennen heißt auch, dass man zu seinen Werten steht. Bei Jugendlichen fängt es an, bei Kindern fängt es an, dass man erste Erfahrungen mit dem Glauben macht, aber da, wo ich als Erwachsener Lücken lasse, da, wo ich zu Jesus nicht stehe, erlaube ich es anderen, Gesellschaft zu prägen. Und das mit dem Handabhacken geht dann ganz schnell. Die Germanen, unsere Vorfahren, haben Menschen geopfert, ihren Göttern, Thor und Odin, was weiß ich was. Natürlich, unsere Gesellschaft hier in Deutschland hat sich verändert. Unsere Vorfahren haben auch das Hackebeil geschwungen. Wollen wir das wieder? Bekennen heißt das nicht, dass ich zu meinem Glauben stehe und nicht sonntags morgen Brötchen kaufe und nicht zum Gottesdienst gehe. Was ist für mich Glaube wert? Wo zucke ich zurück und sage, ja, so habe ich das nicht gemeint, ne? Da kann man nicht dran glauben.
Auferstehung, was soll das eigentlich, kann ich sowieso nicht erklären. Bekennen können heißt, dass man den Glauben kennt, dass man Jesus kennt. Vor 500 Jahren, wir haben das gefeiert, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Luther hat gefunden, dass der Glaube, dass der Himmel nicht mit Geld zu verhökern ist. Ablassbriefe kaufen und verkaufen. Das Evangelium ist ein Evangelium. Christus ist freiwillig gestorben für mich und er hat sein ganzes Leben für mich gegeben, kostenfrei, für mich kostenfrei. Wie kann dann die Kirche das wieder mit Geld verhökern? Das geht nicht. Das hat ihm eingebracht, dass er am Ende vogelfrei war. Es hätte ihn jeder umbringen können. Es kann schon mal den Kopf kosten. Und am liebsten würde man aus jeder Schlinge, würde man doch seinen Kopf am besten rausziehen und sagen, ah, so habe ich das nicht gemeint und man kann das auch anders sehen und all diese Dinge. Luther hat gesagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Dafür stehe ich. Das Evangelium ist frei für jeden und ich brauche nichts bezahlen, denn Jesus hat alles bezahlt. Punkt. Dazu stehe ich. Und wenn die Kirche das anders macht, in der Bibel steht es aber so, dass wir zum Glauben wieder neu stehen und dass wir das lernen und dass wir nicht erlauben, dass andere unsere Gesellschaft prägen, wenn sie es denn wollen. Was hast du für Werte? Brötchen? Marmelade? Bequemlichkeit? Das Lobpreisteam war 8:45 heute hier. Ich war erst 9:05 da. Ich spüre, sagt Vivian, in der Anbetung ist mir Jesus nahe. Da beginnt doch Glaube an der Stelle, sich auszubreiten im Herzen. Was erlaubst du? Was breitet sich bei dir aus, in deinem Leben, in deinem Glauben? Sag es deinen Kindern, was du für Werte hast. Überlass das nicht anderen, die vielleicht Hände abhacken oder ganz andere Geschichten machen. Wollen wir das wieder neu? Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Luther hat aber auch gesagt, wenn ich wüsste, dass morgen das Ende der Welt ist, ich würde heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Deswegen haben wir ein paar Sachen gezogen und gezüchtet, Apfelbäume und was weiß ich was. Ich habe da hinten ein paar Pfirsichbäume und Maronen, Esskastanien und irgendeinen unbekannten Fruchtbaum. Ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich ist eine Aprikose oder irgend sowas. Da könnt ihr euch nachher, wenn eure Eltern das erlauben und Platz ist in eurem Garten, je einen mitnehmen. Die Pfirsichbäume sind winterhart. Als Erinnerung daran, hier stehe ich, ich kann nicht anders, oder wenn ich wüsste, morgen hört diese Welt auf zu existieren, ich würde heute noch Hoffnung haben und einen Baum pflanzen. Bekennen, dazu stehen. Und der Baum ist ein Zeichen dessen, dass ich weiß, auch wenn morgen die Welt zu Ende geht, ich habe Hoffnung, dass es dann weitergeht, das Leben weitergeht. Der Predigttext. Jakob, kommst du nach vorne?
Genau, ich lese jetzt den Predigttext aus Johannes 20, 19 bis 29. Am Abend des ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Wieder sprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünde vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Einer der Jünger, Thomas, war nicht bei ihnen dabei gewesen, als Jesus kam. Sie erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch er erwiderte, das glaube ich nicht, es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, lege deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr, mein Gott, rief Thomas aus. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben.
Thomas konnte nicht mehr glauben. Er hatte so viel erlebt. Jesus hatte sich kampflos festnehmen lassen. Sie hatten gehofft, er wäre der Messias. Keiner ist eingeschritten, Gott auch nicht. Er hat ihn einfach sterben lassen, verrecken lassen am Kreuz. Sie mussten zuschauen, sie konnten nichts tun. Ich bin enttäuscht von Gott. Vielleicht geht es dir genauso, du bist enttäuscht von Gott. Oder von den anderen Jüngern, weil keiner eingegriffen hat. Keiner hat sich oben ans Kreuz gehängt und das Ding umgerissen oder was auch immer. Gut, vielleicht hätten es die Jünger, die Römer auch nicht zugelassen, dass die Jünger sowas tun. Aber alle haben nur auf das Kreuz gestarrt und da ist nichts passiert. Und Gott hat keine Engel von oben geschickt oder was auch immer, nichts ist passiert. Gott hat ihn einfach verrecken lassen, als ob er der Messias nicht wäre. Ich kann an Gott nicht mehr glauben. Und ich bin enttäuscht von euch, dass ihr mir jetzt so einen Bären aufbinden wollt. Er ist auferstanden, das glaubt ihr doch selber nicht. Wir waren alle dabei, als er am Kreuz verblutet ist und haben geweint. Und jetzt erzählt ihr mir, er ist auferstanden, ihr alten Spinner. Es gibt solche Situationen, da kann man nichts glauben, da weiß man nicht, wo vorn und hinten ist. Und man muss es rauslassen, man muss es sagen, man muss es anderen Leuten vor den Kopf knallen. Ihr seid doch nicht ganz dicht, so einen Unsinn zu glauben. Dennoch versammelten sich die Jünger interessanterweise im Obergemach, verschlossenen Türen. Ja, man kann es verstehen. Sie haben unseren Herrn vorgestern hingerichtet und jetzt heute, morgen, übermorgen kommen sie und suchen uns. Dann sind wir dran, ans Kreuz genagelt zu werden. Dass da die Jünger Angst hatten, verschlossene Türen hatten, das kann man nachvollziehen. Irgendwo im Obergemach, bloß nicht auf den Marktplätzen zu sehen, das kann man nachvollziehen. In dieser Situation kommt Jesus durch die verschlossenen Türen durch. Ein wunderschönes Bild dafür, was Jesus tut. Durch die verschlossene Tür meines Herzens, Jesus kommt mitten hindurch und steht plötzlich da und erklären kann ich es nicht. Glaube muss direkt erfahren werden, sonst geht's nicht. Glaube muss direkt erfahren werden. Jeder muss selber glauben. Lasst euren Kindern, lasst euren Jugendlichen Zeit, mit Jesus selber Erfahrungen zu machen. Erwartet nicht zu viel von Jugendlichen, dass sie alles richtig können. Das sind doch keine kleinen Erwachsenen. Sie sind jugendlich, nicht Fisch, nicht Fleisch, so empfindet man sich dann auch so. Aber da beginnt etwas. Da beginnt etwas, fördert das. Bekennt vor euren Jugendlichen, vor euren Kindern, was ihr glaubt, was eure Werte sind. Sagt ihnen, wann ihr Angst habt, wann ihr nicht weiter wisst mit eurem Glauben. Jesus kommt durch verschlossene Türen, ist ein Erlebnis. Staunen, große Freude breiten sich aus, keiner hat damit gerechnet, bloß Thomas war nicht mit dabei. Zum Bekennen gehört auch, dass man sagt, daran kann ich nicht glauben. Und zum Bekennen gehört dazu, dass man sagt, ich glaube aber. Und eine Woche, 8 Tage, also von Sonntag bis Sonntag, lässt Gott sie zappeln, alle miteinander. Ein Tag hätte doch gereicht. Einmal drüber schlafen und dann ist okay. 8 Tage, eine ganze Woche. Und es steht Wort gegen Wort. Und es wird nicht aufgelöst. Und es gibt keine Erklärung dafür. Wie oft haben sich die Jünger getroffen? Sag mal, glaubst du immer noch, dass Jesus erschienen ist? Ja, hör mal. Eine Woche lang das aushalten. Jesus lässt uns manchmal zappeln und wir haben nicht sofort Erklärung oder eine Lösung für die Situation. Das müssen wir ertragen. Das mutet uns Gott zu. Eine Woche lang. Und dann, Thomas steht zu seinem Unglauben und sagt, wenn ich nicht meine Finger in seine Wunde hineinlege, ja, wann soll das denn passieren? Ein Toter aufersteht und du kannst mit deinen Fingern drin rumpopeln, nicht? Wann soll sowas denn passieren? Das heißt sozusagen, ihr habt ja alle einen kleinen Knall. Und als ob Jesus mit dabei gewesen wäre, nächste Woche spricht er ihn an und sagt, Thomas, wir haben noch eine Rechnung offen, komm mal her. Du hast doch letzte Woche gesagt, du möchtest gerne mit deinen Fingern da mal rein. Ja, komm, komm. Und Thomas ist dann derjenige, der das höchste Bekenntnis der Christenheit formuliert, mein Herr und mein Gott. Unten auf der Straße bei den Pharisäern und Schriftgelehrten wären sie dafür gesteinigt worden, sofort. Stephanus ein bisschen später wird ja dafür gesteinigt. Aber der Mann geht auf die Knie und wird vom Zweifler zum Glaubenden, weil er seinen Zweifel bekannt hat, weil ihm Jesus persönlich begegnet ist, bekennt er jetzt seinen Glauben in ganz neuer Form. Mein Herr und mein Gott. Jesus ist nicht mehr für ihn, nicht mehr der Mann aus Nazareth, der Tischlergeselle. Er ist der Sohn Gottes, mein Herr und mein Gott. Wer kann den Tod besiegen außer Gott allein? Wer hat das Leben als Gott allein? Der Schöpfer, der das Leben geschaffen hat. Du bist Gott, Herr. Die Pharisäer und Schriftgelehrten würden ihn dafür steinigen. Glauben muss jeder für sich selber. Man muss es aushalten, dass jemand sagt, ich kann nicht glauben. Und es ist schmerzhaft, wenn die eigenen Kinder sagen, ich kann das nicht glauben. Es ist für Kinder und Gemeinde schmerzhaft, wenn Eltern das sagen, ich kann nicht glauben. Ich schicke zwar meinen Sohn in Rallye-Unterricht, aber selber glauben, nee, das ist was für Kinder, aber nicht für mich. Für handfeste Männer oder irgend sowas, aber nicht für mich. Aushalten. Jesus nimmt den Zweifel ernst. Er schickt kein Feuer vom Himmel, sodass Thomas verbrutzelt oder sowas, gar nicht. Er nimmt ihn ernst, lässt ihn hängen eine Woche lang mit den anderen Jüngern zusammen und erscheint ihnen dann. Jesus weiß um unsere Fragen und um unsere Zweifel, aber nur derjenige, der seinen Zweifel äußert, dem kann Christus begegnen. In seiner unnachahmlichen Art und Weise. Wer kann das schon erklären, wie ein Mensch durch eine verschlossene Wand oder verschlossene Tür oder was auch immer kommt? Erklär das mal. Mit dem Verstand, mein Verstand hört da auf. Das höchste Bekenntnis der Christenheit, sagt der Zweifler in der Bibel. Lasst euren Kindern Zeit, so wie Jesus uns Zeit lässt und seinen Jüngern Zeit gelassen hat, dass das reifen kann, dass das Wurzel fasst, dass aus dem kleinen Saatkorn ein Keimling wird und dann die ersten paar Blätter schießen. Wir sehen das ja nachher, oder ihr seht es nachher an den Pfirsichbäumen oder was. Es ist noch kein Baum. Aber es hat die Verheißung, dass später Früchte dran hängen. Garantiert. Belastet diese kleinen Bäume nicht zu stark. Du bist doch jetzt aus dem Rallye-Unterricht, aus dem TBU raus. Jetzt musst du doch das und das und das tun, machen, lassen, kennen, wissen, auswendig. Da kann man ganz schnell Leute platt machen. Das muss nicht sein. Lasst ihnen Zeit. Auch Luther brauchte Zeit, sein Bekenntnis öffentlich zu machen. Wie oft hat er im griechischen Urtext nachgelesen, ob das im Römer 1, 16 und 17 wirklich da steht, der Gerechte wird aus Glauben leben und nicht aus dem Ablassbrief. Und was heißt das für mich, wenn ich das dem Papst schreibe? Und er hat es dem Papst geschrieben. Und da muss man sich erstmal damit darunter klar werden, dass das meinen Kopf kosten könnte. Ich könnte vogelfrei werden, eine Bannbulle. Er hat diese Bannbulle nachher ins Feuer geworfen. Da braucht man Zeit dafür, sich dazu durchzuringen und zu sagen, jetzt ist der Moment, wo ich das öffentlich mache, meine Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg anschlage, um mit anderen darüber zu reden. Das braucht Zeit. Lassen wir Zeit. Ich wünsche euch, dass ihr euch daran erinnert, jedes Mal, wenn ihr das Bäumchen, was vielleicht in 10 Jahren die ersten Früchte bringt, in euren Garten eingepflanzt habt, daran zu erinnern, dass Glaube genauso wachsen muss und dass es begossen werden muss, dass es gepflegt werden muss, dass Dinge dazukommen müssen, um dann tragfähig zu werden und Früchte zu bringen. Lasst uns miteinander beten, dass die Jugendlichen, die ihr uns anvertraut habt, dass ihnen Glaube wächst. So wie beide Gruppen, beide Gemeinden zusammengewachsen sind. Und man weiß kaum noch, aus welcher Gemeinde der eine oder der andere kommt. Im Lobpreisteam singen sie miteinander, bei Psalm 96 beten sie miteinander. Lasst uns miteinander beten. Wer betet?